Hier ist eine Halbzeit mit Ossi. Was haben wir auf der Karte?
Puh, die Karte ist wieder mal prall gefüllt.
Kalderwisch.
Wir haben
kalte Karte.
Überraschenderweise auf dem eine lauwarme Karte, weil die Entscheidung von Hertha BSC Felix Magath zu verpflichten zwar schon ein paar Tage alt ist, aber natürlich nicht weniger heiß. Es geht um Magaths Methoden, es geht um Manchester United, um Chelsea London, es geht um Erling
Manchester City,
Haaland.
Haaland.
Und nicht zuletzt um Florian Wirtz, den wir an dieser Stelle alles Gute wünschen.
Ja, und um Käse auf ledierten Muskeln. Besser geht nicht.
Werbung. Von eurem Podcast Nummer 1 zur Nummer 1 im deutschen Mobilfunk. Und das ist natürlich Vodafone. Kein anderes Unternehmen in Deutschland vernetzt über sein Mobilfunknetz nämlich mehr Menschen und Maschinen. Und bei Vodafone gibt es jetzt was ganz Besonderes für euch, nämlich den besten DAZN-Preis Deutschlands. Ja, ihr habt richtig gehört, dieser DAZN-TV-Sender für monatlich 12,99 Euro statt 29,99 Euro im DAZN-Monatsabo. Mit Vodafone und DAZN erlebt ihr Spitzenfußball live oder auf Abruf. Holt euch jetzt die DAZN-TV-Sender zum Vorteilspreis für die nächsten 12 Monate, und zwar inklusive der DAZN-App und einem Freimonat. Was ihr dafür bekommt, ja, das wisst ihr. Bei DAZN gibt es Spitzenfußball wie die K.O.-Phase der UEFA Champions League, die Topspiele der Bundesliga natürlich, dazu auch den FA Cup aus England oder die Copa del Rey aus Spanien. Außerdem kann natürlich auch weiter Topsport geschaut werden, NBA, NFL, Darts, live oder über die DAZN-App sogar auf Abruf. Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 31. März, aber bis dahin garantiert ohne Preiserhöhung für mindestens ein Jahr. Und so funktioniert's. Das Angebot gilt für Kundinnen und Kunden, die schon Vodafone TV haben, deutschlandweit. Natürlich ist es auch für alle verfügbar, die noch Kunden oder Kundinnen werden möchten. Für die gibt es bei Vodafone natürlich auch das passende TV-Angebot dazu. Alle Infos findet ihr auf vodafone.de/DAZN oder in unseren Shownotes.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit der RND-Podcast ihres Vertrauens. Und am anderen Ende der Leitung Wolfuß.
Hallo.
Hallo. Wenig überraschend und doch bestens aufgelegt.
Ja, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit.
Wolf, bist ja. Ich habe eine Investigativfrage. Weil wir natürlich in diesem Podcast auch immer sehr auf Nachrichten aus sind, wie du weißt.
Ja.
Hast du ein Angebot für den FC Chelsea abgegeben?
Möchte ich nicht drüber reden, kann ich auch im Moment nicht drüber reden. Es wurde zwischen allen Parteien Stillschweigen vereinbart.
Zwischen allen beteiligten Scheichs?
Du machst bitte aus dieser Information, was du möchtest. Ihr schreibt doch, was ihr wollt, Lügenpresse.
Müssen wir das piepen? Müssen wir das an dieser Stelle piepen?
Wir müssen es nicht piepen. Nee, ich habe nichts abgegeben, aber ich finde diese Nummer total spannend. Also wir haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, man muss das ja isoliert voneinander betrachten. Das sind die Probleme der ersten Welt, die wahren Probleme finden woanders statt. Also das immer vorausgesetzt, ne? Bei jedem Absolut. Gedanken, den man dazu formuliert. Aber die Tatsache, dass ein Verein wie der FC Chelsea im Moment mit dem Rücken zur Wand steht und quasi nichts bezahlen kann, nichts, ist schon außergewöhnlich. Der Thomas Tuchel fährt den Knickbus nach Lille
ja.
und die kommen weiter. Nein, und es soll jetzt, glaube ich, ja bis Freitag sollen Angebote abgegeben werden, die von der Treuhänderbank entgegengenommen werden.
Sehr gut im Thema, merke ich.
Dann wird halt versucht, ja, weil ich finde es total interessant. Ich finde es wirklich total interessant, weil ich mich als allererstes gefragt habe, wenn ich jetzt Interesse hätte, also ich jetzt, ne, und sage, komm, ich hau meine Tennishallen auf den Kopf und gehe mit allem rein, was ich habe in den FC Chelsea.
Davon bin ich auch
gegangen. Wen rufe ich denn da an? Weil es ist ja keiner mit Prokura am Start. So, jetzt weiß ich natürlich, dass es eine Treuhänderbank gibt. Mhm. Aber alleine, wie das abläuft, ich habe ja auch ein paar Semester BWL studiert, das finde ich total spannend.
Warte, die Zeit aufschreiben für den Teaser, weil die Stelle mit dem, wo du BWL studiert hast, muss auf jeden Fall mit rein.
Ja, das freut viele aus meiner unmittelbaren Verwandtschaft.
Ja. Und aus dem Jungen ist trotzdem was geworden.
Nee, er hat BWL studiert, Punkt. So, und dann Ende der Geschichte. Das ist das Ende der Geschichte. Und wie ist es dann weitergegangen? Ja, gar nicht.
Genau. Lassen Sie mal was anderes reden. Ja,
und schon ist es kein Teaser mehr.
Okay, ich habe es durchgeschrieben. Also, sorry.
Ja. Ja, also das ist wirklich, das finde ich wirklich spektakulär. Also, dass es Investoren gibt und es scheint ja jede Menge, ein paar Interessenten zu geben, die sich das auch erlauben können, ist ja klar. Also es ist ja ein hochspannender, hochinteressanter und vor allen Dingen extrem werthaltiger Club. Ich glaube, so wie es im Moment aussieht, liegt der Kurs so bei 3,5 Milliarden. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was Abramovic insgesamt reingesteckt hat. Der Kauf waren, glaube ich, 250 oder 300 Millionen. Ich glaube nicht, dass es in Summe 3,5 Milliarden waren. Nein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Invest unter normalen Umständen 1 Milliarde Rendite mal mindestens gebracht hätte, wahrscheinlich mehr. Ja, das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, nachdem ich letztens gelesen habe, was er dann für seinen Fonds bekommen hat, den er an die russische Regierung dann verkauft hat, da war die Rendite, glaube ich, noch ein bisschen höher. Aber es ist bemerkenswert, definitiv. Also ich finde das Spannendste, was du gesagt hast, ist tatsächlich die Frage, wie würde das jetzt ablaufen? Mit wem? Wer redet mit wem? Wie geht das weiter? Also ich sag jetzt mal, der saudische Scheich, der da auch wieder mit im Rennen ist, überraschenderweise kommen die Angebote vor allen Dingen aus dem Scheich-Segment.
Es ist ein US-Amerikaner dabei, der auch die Chicago Cubs besitzt.
Ja, ich sagte vor allem.
Ja, ich glaube aber, dass das der aussichtsreichste Kandidat ist, weil also es ist ja eine Treuhänderbank und gleichzeitig hält England ja auch den Daumen drauf. Und die Engländer, glaube ich, haben kein Interesse daran, diesen Verein platt gehen zu lassen, was ja im Moment ein leichtes wäre. Das also stimmt, man würde ihn halt einfach von der Landkarte verschwinden lassen. Drei volltrunkene Chelsea-Ultras würden sich zusammentun, würden einen neuen Verein gründen und würden halt irgendwo auf den nassen Wiesen des Hyde Parks einen neuen Club gründen.
Oder auf der Insel.
Ja.
Also mit Roberto Di Matteo meinte ich jetzt.
Ja, ja, klar, auch das geht. Also machen dann einfach so eine Beachsoccer, so eine Beachsoccer-Thekentruppe draus. Nein, also das, da bin ich sehr, 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 sehr neugierig. Ich glaube, dass die Engländer alles tun werden, also der englische Staat, die englische Regierung, alles dafür tun wird, dass dieser Verein überlebt und dass es gleichzeitig gelingt, diesen Club in, soweit man es abschätzen kann, vertrauenswürdige Hände.
Also du meinst, England will es verhindern, dass da...
Genau, also ich glaube jetzt nicht, dass sie auf das beste Angebot gehen. Müssen sie ja auch gar nicht, weil sie haben ja im Zweifel nichts davon. Was sicher aus der arabischen Welt kommen würde oder kommen wird, sondern dass sie da eher sagen, komm, so ein schöner Hedgefonds-Manager.
Tennishallenbesitzer.
Aus den USA
Tennishallenbesitzer. Ehemaliger BWL-Student.
Genau. Das ist doch genau das Richtige. Das ist doch das, was wir jetzt brauchen. Ja.
Und dann hat er noch so einen erfolgreichen Podcast. Vielleicht können wir
einen Podcast, der läuft tierisch.
Vielleicht können wir darüber noch was machen.
Ja. Da können wir auch immer Werbung machen. Und so. Und
genau.
Werbung. Ja, Boris Johnson, du bist der beste Mann. Werbung Ende.
Werbung Ende. Also darauf würden wir uns einlassen, Wolf, wenn dir der FC Chelsea gehört, dann würden wir auch in jeder Folge, das verspreche ich dir, jeder Folge über deinen Club zwei Sätze verlieren. Also das kriegen wir hin.
Ja.
Also spannend ist natürlich auch, was mit Thomas Tuchel und diversen Spielern wird. Bei Tuchel,
ich sag jetzt nur nochmal, das ist das, was ich vermute, ne?
Ja.
Wenn die jetzt das Gefühl haben, da ist nichts dabei, was ja durchaus auch sein kann, dann frage ich mich, wie die den Spielbetrieb über den ersten Vierten hinaus erhalten wollen, weil sie ja keine Einnahmen generieren dürfen, logischerweise auch keine Ausgaben haben dürfen. Sie bezahlen im Moment Gehälter, wie ich höre. Ja, aber jetzt erstmal, es wird so im Wochenrhythmus gedacht.
Ja, musst du ja auch, ne? Also Anfang April, ne? Reden wir.
Ja.
Anfang April und die Saison geht dann noch bis Mitte Mai und du musst ja überlegen, jeder Spieler und jeder Trainer wird sich natürlich jetzt mehr umhören denn je und ich wollte jetzt eigentlich da auch gleich den Bogen spannen zum nächsten Thema, weil es einhergeht. Ralf Rangnick hat sich verabschiedet.
Ganz kurz, ich glaube, wenn ich das noch schnell sagen darf, ich glaube, wenn sich das abzeichnet, dass es im Sommer große Veränderungen geben wird im Verein, ist der FC Chelsea für mich, also er gehört sowieso zum erweiterten Favoritenkreis, da muss man jetzt nicht Raketenwissenschaft studiert haben, um darauf zu kommen, sie stehen nur in den letzten 8, damit sind sie in der Lage, das Ding zu gewinnen. Aber du brauchst ja, um den Pott zu gewinnen, brauchst du das Besondere. Und ich glaube, dass Thomas Tuchel mit dieser Mannschaft einen Geist kreieren kann. Wir gegen alle und jetzt für 6 Wochen, das ist wie Klassenfahrt oder so.
Mhm. Also du meinst, dass das nochmal zusammenschweißt und das wird unsere letzte genau, gemeinsame Reise.
Unsere letzte große Mission und danach geht jeder seiner Wege. Und wir machen dann nach dem Champions League Finale, lassen wir nochmal die Sau raus mit Geld, das wir nicht haben.
Auf der Yacht von Abramovic, die irgendwo
die
steht.
Die es nicht mehr gibt.
Die steht irgendwo.
In einem Clubhaus, das uns nicht mehr gehört, aber wir werden irgendeinen Pub finden, wo wir einen durch den Tisch treten und wir werden irgendeinen finden aus unserem Kreise. Der die Rechnung bezahlt.
Ja. Ich glaube, da wird sich scheitern. Und dann eben, darauf wollte ich hinaus, Rangnick, unabhängig vom Ausscheiden jetzt, über das wir vielleicht auch noch 2 Sätze verlieren könnten, sage ich, wird es ja im Sommer eine Veränderung bei Man United geben und ja. Thomas Tuchel soll auch wenig überraschend einer der Top-Kandidaten sein auf die Nachfolge. Würde meiner Ansicht nach passen wie Arsch auf Eimer.
Ja, die Frage ist halt, nochmal, ich glaube nicht, dass Manchester United ein Trainerproblem hat. Also, dass Solskjaer, also der Rangnick-Vorgänger, der Tragweite dieses Clubs noch nicht gewachsen war, das wusste man im Grunde vorher. Also es muss halt ein Trainer sein, der ein bisschen Erfahrung mitbringt. Jetzt hast du halt Ralf Rangnick, der ja im Grunde auch nichts anderes ist als ein Mängelverwalter. Der Kader ist einfach nicht gut zusammengestellt. Das muss man sagen. Das ist ein Flickenteppich.
Ja.
Ich habe ja bei euch in den Blättern da vor kurzem auch eine Kolumne drüber geschrieben.
Sehr gut,
das größte, danke dir, keine Almosen. Das größte Problem von Ralf Rangnick ist, dass er nicht Sir Alex Ferguson ist. Der halt wirklich über 20 Jahre die Geschicke dieses Vereins gelenkt hat. Und es lief alles über ihn.
Aber also das kann er ja auch nicht sein. Also das kann man abkürzen.
Natürlich kann das nicht sein.
Aber das kann auch Thomas Tuchel nicht sein.
Nichtsdestotrotz, die haben große Namen gekauft, aber das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, vielleicht ist es auch so gemeint. Ohne Sinn und Verstand haben sie große Namen gekauft. Weil das ist eine Zusammensetzung von Superstars und Superfußballern, aber es ist keine Truppe, wo du das Gefühl hast, das ist was für eine Mannschaft.
Da sind wir wieder bei dem Thema von letzter Woche, ne? Was ist eine Mannschaft und was ist gewachsen und was ist einfach nur dahingestellt? Und,
also gewachsen geht ja gar nicht. Ja. Also das ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein personeller Flickenteppich, der halt ein gewisses Niveau aufgrund der individuellen Klasse einfach nicht unterschreitet. Aber du merkst es halt immer wieder in großen Spielen, dass halt einfach nach ganz oben fehlt ganz viel im Moment.
Ja, ich fand
und,
es
hier, ich fand Rio jetzt Ferdinand, am, ja. Rio Ferdinand hat ein gutes Zitat abgegeben. Die könnten auch noch Messi und könnten noch drei Superstars holen und würden trotzdem weit vorbeifahren am Titel englische Meisterschaft oder Champions League oder so. Das ist ja so die Kragenweite. Das ist ja so die Messgröße.
Ja, und bei beiden sind sie weit weg, wie man unter der Woche gesehen hat. Also Atletico war jetzt mit Sicherheit auch nicht übermächtig, hat halt das gemacht, was sie immer schon machen,
ja.
seit Simeone da ist, und es hat gereicht und es war am Ende verdient.
Ja.
Tuchel hätte natürlich die gleichen Probleme. Die Frage ist eher so für mich, wie siehst du, also würde es aus deiner Sicht A passen und B, wäre das der Schritt, den Tuchel machen würde, oder wäre es nicht eher ein Schritt zurück oder zwei sogar?
Naja, also
Menu ist die größte Marke.
Ja, mit die größte eine, Marke. Ja,
daran
ja,
hat sich nichts geändert.
Mit die größte Marke und die teuerste Marke. Ja. Und es ist total reizvoll,
die wieder dahin zu führen.
Club,
ne?
Die, ja. Wirklich, diesen Club ja. wieder auferstehen zu lassen. Und ich glaube, dass das eine Aufgabe wäre für Thomas Tuchel. Und ich glaube auch, dass das eine Aufgabe wäre, der er gewachsen ist.
Ja, sehe ich ihn nicht. Also Tuchel ist mittlerweile ja auch in England so gewachsen, finde ich. Also noch, er hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht in der Außendarstellung, ich glaube auch im Umgang mit Stars. Da hat er in Paris natürlich auch schon viel mitgenommen. Ich ja. glaube, dass er bei Menu sicherlich einer wäre, der es hinkriegen würde.
Tuchel schafft es, Mannschaften zu formen.
Ja, genau.
Und das braucht
Manchester.
Trotzdem muss Manchester United erstmal die Hausaufgaben machen und wird sich sehr wahrscheinlich von ein paar großen Namen trennen müssen. Auch von Namen, die war vielleicht in anderen Clubs oder ziemlich sicher in anderen Clubs noch voll durchstarten.
Müssen sie.
Aber, ja. aber die in diesem Konsortium einfach, in dieses Konsortium einfach nicht hineinpassen. So.
Ja, sehe ich ähnlich. Also, die müssen einen harten Schnitt machen, aber ich glaube, auch da wäre Tuchel der Richtige, um da aufzuräumen und da ranzugehen. Alternativ wäre vielleicht ab Sommer Felix Magath wieder verfügbar.
Das sind Überleitungen.
Die Nachricht der Woche.
Aus der Hölle. Ja.
Aus der Hölle. Sonntagabend. Ich hatte gerade den Laptop zugeklappt. wirklich, nach dem Spiel, ich weiß gar nicht, wer Sonntagabend, es war vor RB Leipzig, habe ich Feierabend gemacht und habe zu Abend gegessen, meine Tochter ins Bett gebracht und habe dann irgendwie um 23 Uhr nochmal einmal aufs Handy geguckt
ja.
und kriegte die Push, die dann schon 3 Stunden alt war oder so, Felix Magath übernimmt Hertha BSC Berlin. Ich gedacht habe, okay, ist das vom Postillon, ist das vom, ne? Ich war mir nicht so ganz sicher. So, ja. und es war nichts als die Wahrheit.
Ja.
Er ist da, ja. der Leibhaftige ist zurückgekehrt. Ich habe ja. mich viel mit der Thematik beschäftigt und ich wollte da jetzt auch relativ viel mit dir drüber reden, weil es nach wie vor spektakulär ist, wie ich finde.
Ja.
Also es hat so viele Facetten. Ich fange einfach mal an. Ne? Also
ja.
Ich kenne Felix Magath sehr, sehr gut. Ich habe mir die Mühe gemacht, Wolf, extra für dich und natürlich für unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Ich habe meine allererste Geschichte, die ich jemals für die Sportbild damals geschrieben habe. Am 17. Juli 2002, die Überschrift, die habe ich vor mir.
Mein schönstes Ferienerlebnis.
Magath lässt quälen, schleppt den Reifen durch den Sand, Ausrufezeichen. Darunter ein Foto mit der brasilianische Stürmer Ademar trägt ein Fitnessgerät am Strand auf Sylt, da qualmen die Socken. Der neue Konditionstrainer kommt von der Bundeswehr und hat eine laute Stimme. Wen hat er gestern verpflichtet?
Ja, natürlich.
Den Mann mit der lauten Stimme.
Ja.
Es hat sich nicht viel geändert. Also ich habe mich versucht, auch in die Rübe von Freddy Bobic zu versetzen. Ich kann den Move kann ich nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du gesehen hast, was bei Hertha zuletzt los war, auf welchem Zustand die Mannschaft ist, um was es am Ende geht, nämlich um nichts als den Klassenerhalt du die Vorgeschichte, ja, oder ich sag mal das Anforderungsprofil vielleicht des neuen Trainers, wie auch immer der dann heißen sollte, definierst, dann kannst du auf Felix Magath kommen. Was dagegen spricht, sind natürlich die Sachen, dass er seit 10 Jahren raus aus der Bundesliga ist. Und dann sind wir schon bei den ganzen Klischees.
Ja, ich finde nicht, dass das gegen ihn spricht, dass er jetzt 10 Jahre keinen Bundesliga-Club trainiert hat. Das, ehrlicherweise, finde ich jetzt, ist kein Malus. Also ich glaube, dass er die Bundesliga sehr intensiv verfolgt hat. Ich glaube auch, dass er den ersten Hinweis von Freddy Bobic nicht am Samstagabend bekommen hat, sondern schon vor ein paar Wochen. Also das gehört zum professionellen Geschäftsgebaren dazu. Und dass er sich ein klares Bild gemacht hat von und über die Mannschaft. So, und ich habe mich vor ein paar Wochen gewundert, weil ich ihn überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm hatte, als ich ein Interview von ihm gelesen habe, aus dem hervorging, ich habe noch Bock. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, okay, also der hat ja noch Bock. Also das ist, weil ich eigentlich in der, wie sich rausstellte, irrigen Annahme war, dass Felix Magath selbst für sich beschlossen hat, ich hatte eine tolle Karriere, ich habe alles erreicht, bin jetzt, weiß ich, kundiger Beobachter, setze mich noch in eine Fernsehsendung, erzähle ein paar alte Geschichten und dann ist es gut. So, also das hat mich schon gewundert, als ich das gelesen habe, dass dann jemand drauf kommt und sagt, wir sind in einer brutal schwierigen Situation, wir haben 8 Spiele und brauchen jetzt einen, der uns per sofort den Karren aus dem Dreck zieht. Und er kommt dann aus Magath. Auf Magath kann ich total nachvollziehen. Also bei Hertha gab es ja 2012 mal die Situation Otto Rehhagel. Ja. Das konnte ich zum Beispiel 0,0 nachvollziehen.
Weil? Wo war der Unterschied für dich?
Na, der Unterschied war, dass mir Otto Rehhagel bis zu dem Zeitpunkt noch nicht als einer bekannt war, der in schwierigen Situationen Mannschaften vorm Abstieg rettet.
In kurzer Zeit?
Ja, innerhalb kürzester Zeit. Und das, was Magath jetzt ja macht, ist ja das, was er immer macht. Er überprüft den Fitnessstand und zeigt der Mannschaft, wie die Regularien sind.
Schleppt die Reifen.
Ja, durch. Nein, für die letzten 8 Spiele. Mein Hauptpunkt, den ich habe im Zusammenhang mit Felix Magath, ich glaube, dass er erfahren genug ist. Ich glaube, dass er kundig genug ist, hier dieses ganze Schubladendenken von wegen, er ist lange raus und dann kommen die Medizinbälle und dann kommen die Hügel der Leiden, ist alles Kokolores. Ich glaube, oder mein Zweifel liegt eher darin begründet, dass er in dieser Mannschaft einen Geist entfachen muss. Und für diesen Geist wird er flammende Appelle leisten müssen. Und jeder, der Magath ein bisschen kennt, weiß, das ist jetzt nicht der große Redner. Und es ist nicht derjenige, der die großen Ansprachen hält. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass ich nie in Mannschaften dabei war, die er trainiert hat, sondern ihn nur aus unserem Miteinander kenne. Also Vorgespräche rund um Fußballspiele. Und dass ich von ganz vielen Menschen weiß oder mit ganz vielen Menschen gesprochen habe, die ihn halt gut kennen, also über die Jahre hinweg. Das lässt sich ja nicht vermeiden, weil er ist ja ein Stück Bundesliga-Geschichte, die immer wieder erzählt haben, dass er praktisch wochenlang nicht mit ihnen geredet hat. Und wie nicht mit jemandem reden und einen Geist entfachen zusammengeht, das, jetzt kommt hier der Müllwagen. Doch.
Endlich mal wieder.
Ich habe das Ding natürlich rausgestellt.
Profi.
Ich muss sagen, ich hab's vorgestern schon rausgestellt. Naja.
Und die von allen Nachbarn in der Straße auch.
Ja, nee, die sind dann nachgezogen.
Wenn ich da rein darf,
dass das zusammengeht, das lässt in mir gewisse Zweifel aufkommen.
Das ist genau der Punkt, auf den ich auch gekommen wäre, zu sagen, aus meiner Sicht gibt es nur zwei Varianten. Entweder das wird eine riesen Erfolgsgeschichte oder es geht krachend in die Hose. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es krachend in die Hose geht, wäre dann gegeben, wenn er die Mannschaft nicht erreicht. Da bin ich komplett bei dir. Und das entscheidet sich nicht in der 5. oder 6. Woche, sondern es entscheidet sich relativ schnell.
Ja, das sehe ich auch so.
In welche Richtung das läuft.
Ich saß gestern in der Fernsehsendung zusammen mit Horst Held Und Horst Held sagte zu mir, er sähe das gar nicht so sehr als Problem, weil das, was Felix Magath macht, ist alternativlos. Und wer nicht mitzieht, fliegt raus. Also der ist dann aus diesem Inner Circle halt raus. Und wenn er nachher mit 11 Jugendspielern spielt. Und diese Bilder, die jetzt entstehen, wo der erste Norweger mit Krämpfen behandelt wird nach der ersten Trainingseinheit, das nimmt er nicht nur billigend in Kauf, sondern das freut ihn auch gewissermaßen, absolut, weil es in der Mannschaft einen Geist fördert. Ja. Keiner will derjenige sein, der unter Magath einknickt.
Sehr guter Punkt.
Der generiert halt, wenn ich das noch schnell sagen darf, er generiert halt Spirit dann mehr nonverbal. Ja, also er hat dann nachher halt 11 Leute da stehen, die halt alle marschieren können.
Der hat eine Art, die ist sehr schwer zu beschreiben, wie ich finde. Ne? Und die hast du als, wie du vorhin richtig gesagt hast, wir beide saßen ja nicht in der Kabine mit dabei, aber ich habe ihn bei 3 Vereinen erlebt, 3,5 eigentlich so sogar. Und das erste Mal, wie gesagt, vor 20 Jahren. Und man hat im Laufe der Zeit viel mit ihm selber zu tun gehabt und er kann ja auch gegenüber Journalisten sich ähnlich verhalten wie gegenüber Spielern. Du hast das berühmte Magathsche Schweigen angesprochen, aber er hat natürlich auch immer so einen gewissen, der ist einfach eine Respektsperson und eine Autorität. So, und das kann in der Kabine, wie ich es gerade gesagt habe, kann funktionieren oder es kann ins Gegenteil umkippen und das vermag ich zu wenig einzuschätzen, wie da auch die Hertha-Mannschaft aktuell aufgestellt ist, wie die tickt. Wenn sie das Ziel hat, den Klassenerhalt erreichen zu wollen und sich auf Magath einlässt, dann traue ich es ihm zu 100% zu, dass er dieses Ziel schafft. Wenn nicht, dann kann es auch ganz böse in die Hose gehen und dann wird es noch ein paar Geschichten geben, sage ich mal, weil dafür ist Magath dann auch bekannt. Ich glaube, was du gerade von Horst Held erzählt hast, ist gar nicht so abwegig. Also dann zur Not läuft er dann halt mit 11 Amateuren auf. Das ist dem scheißegal. Ja. Also, das macht der. Und Beispiele
gibt es. Und das meine ich halt, wenn er mit 11 Amateuren aufläuft, ne, dann ist er ja komplett chancenlos. Ja. Und deshalb muss er muss einen Kreis von Spielern finden, die ihm folgen. Dass er muss eine Achse finden, die ihm folgen.
Das hat er übrigens immer getan, ne? Oder versucht.
Er hatte immer Rückgrat in der Mannschaft. Ja. Also er hatte so 5, 6, die waren eigentlich bei ihm. Die waren auch so, so Gleiche unter Gleichen gewissermaßen.
Ja, aber es waren auch Leute, die nicht von Anfang an so drauf waren. Ne? Also ich nehme jetzt mal das Beispiel aus Wolfsburg. Da waren Künstler dabei wie Grafitsch oder auch Misimovic. Ne? Misimovic immer, ich sag mal, tendenziell eher 2 Kilo zu viel auf den Rippen. Grafitsch war, Brasilianer, weiß selber, Lebenskünstler. Die waren jetzt nicht keine Konditionsbolzer oder die jetzt auch Bock drauf hatten, jeden Tag 12 Runden um den See zu laufen. Aber die haben sich drauf eingelassen, weil sie gemerkt haben, und das ist ja das, was jeder sagt, der unter Magath Erfolg hatte, weil sie gemerkt haben, das hilft uns. Und Grafitsch hat ja jetzt gerade wieder erst ein sehr, sehr eindrückliches Interview gegeben in der Süddeutschen. Weiß nicht, ob du das gelesen hast, da habe ich wieder auf dem Boden gelegen, als er die Geschichten erzählt hat, ne? Wie Magath dann morgens im Trainingsjahr, die wussten ja immer nicht, das zieht er ja auch bis heute durch, wann morgen Training ist und wie oft. Und dann hat er gesagt, so, heute ist kein Training, heute gehen wir mal einen Kaffee trinken. Und dann haben die alle gesagt, der kann nicht sein, der verarscht uns. Ja, komm, wir laufen los. Dann sind sie da losgelaufen und auf einmal standen sie vor diesem Berg. Und dachte, okay, das Café ist da oben. Wir müssen wohl noch irgendwie die 2700 Meter jetzt hoch. So, genau. Und dann sind die Leute da reihenweise umgeklappt und das ist halt Magath, ne? Er hat auch immer den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Der hat im Trainingslager in Wolfsburg hat er mal die Spieler mit dem zurücklaufen lassen, weil das Training nicht gut genug war. Der hat in Gelsenkirchen oder ist auch egal, wo es war, auf einer seiner Stationen, hat er nach dem Rückspiel bei Minusgraden die Spieler nochmal 90 Minuten nachts auf den Platz gestellt und hat sie einfach da stehen lassen. Hat gesagt, so sah das übrigens aus bei dem Spiel, was vorher gelaufen ist. Und hat die Mannschaft 90 Minuten nochmal in der Kälte stehen lassen. Das ist Magath. Das sind Methoden, da zeigen dir wahrscheinlich jeder Sportwissenschaftler, zeigt dir einen Vogel. Aber es macht was mit dir. Und entweder lässt du dich drauf ein oder du lässt dich nicht drauf ein.
Ja, genau. Und die Zeit ist halt relativ kurz. Ja. Und das meine ich. Also ich bin mir... Ich weiß nicht, ob er nochmal, also so wie ich ihn im Interview verstanden habe, wird er auch nochmal eine Mannschaft komplett, also einen Verein komplett aufbauen im Zweifel. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für 8 Spieltage geht, weil es ist jetzt nicht komplett aussichtslos. Also die sind punktgleich mit dem Relegationsplatz und das ist ja jetzt erstmal das ganz große Ziel. Er nimmt an Öffentlichkeit ein bisschen was weg und hat halt die Methoden, die eigentlich immer erfolgreich waren. Also das muss man ja sagen, in der Bundesliga zumindest immer erfolgreich waren. Mit Fulham ist er abgestiegen, aber in der Bundesliga waren die immer erfolgreich. Also dementsprechend ist das ein nachvollziehbarer Move, wenn auch sehr kreativ von Freddy Bobic, weil er halt nicht auf der Hand lag. Ja,
absolut.
Und trotzdem, du kommst ja, also ich habe das Spiel ja gemacht am Wochenende. Ich fand, Engagement konnte man der Mannschaft nicht absprechen. Aber es fehlte an so vielem. Also die haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber sie hatten im Prinzip keine Chance, oder sie waren ganz weit weg, was mitzunehmen. Und das ist dann schon desillusionierend. Und das ist dann auch der Moment, wo Bobic dann sagt, okay, jetzt muss ich reagieren. Und jetzt brauche ich einen, und das finde ich total nachvollziehbar, jetzt brauche ich einen, der klare Leitlinien steckt, der klare Richtlinien vorgibt. Ich habe den ganz großen Vorteil, und das ist auch ein großer Magath-Vorteil, das ist zeitlich begrenzt. Im Sommer ist Schluss. 8 Spiele, 6 Wochen, 7 Wochen. So, auf meine Art oder nicht.
All in, genau. Und das ist, Bobic geht damit natürlich auch voll ins Risiko aus meiner Sicht.
Ja, ja gut, aber das bleibt ja nicht. Da bleibt ja nichts. Es ist ja das teuerste wäre abzusteigen.
Also. Ja gut, aber ich meine auch, was seine Person angeht. Ne? Also der hat mit Taifun Korkut ja schon eine, ich sag mal, es war auch eine kreative Lösung. Haben wir damals. Ja,
nur die habe ich nicht verstanden. Also ich war total überrascht, das Spiel kurz vor Weihnachten gegen Borussia Dortmund, wo die 0-1 zurücklegen und letztlich drehen und 3-2 gewinnen und du dachtest, Heidewitzka, die stehen gut im Strumpf. Also da hat sich offensichtlich jeder getäuscht, den Teil von Korkut, und Freddy Bobic hatte recht. Aber das war im Prinzip ein Wetterleuchten in der Amtszeit.
Aber das meine ich, ne? Also er hat jetzt zweimal eine sehr überraschende Lösung, die eine vielleicht weniger nachvollziehbar als die andere. Ich glaube aber, das ist ja, und das hast du ja im medialen Echo oder auch an vielen Expertenmeinungen gehört, dass jetzt auch viele bei Magath die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Ich sehe es anders, aber so oder so geht's in die Hose, ist Bobic natürlich im Prinzip auch am Ende, weil zweimal so, sag ich mal, so ins Risiko zu gehen und daneben zu liegen und dann am Ende abzusteigen, puh, das überleben die wenigsten in dem Geschäft. So ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Die Frage ist wieder, ist überhaupt noch jemand da im Club, der dann wiederum die Personalie Bobic sich überhaupt packen könnte?
Den gibt es ganz sicher. Aber ob das dem Verein dann helfen würde, einen starken und nachweislich herausragenden Sportdirektor bzw. Sportvorstand herzugeben, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, absolut. Aber ich sage, das ist ja jetzt
in
dem Fall nicht meine Meinung, ne? Sondern
also, ich weiß schon.
Da geht es ja einfach nur um die Mechanismen des Geschäfts und das.
Na klar. Und also das werden Sie sich, und da würde ich nur empfehlen, sich das sehr, sehr gut zu überlegen und eben nicht zu sagen, der hat jetzt zweimal bei Trainerentscheidungen falsch gelegen. Und deshalb entziehen wir ihn ab.
Über den Kader kann man auch streiten. Über die eine oder andere Verpflichtung kann man sicherlich auch streiten. Da brauchen wir auch nicht reden. Also ich sag mal
ja, so. Aber guck mal, worum es ging in den letzten Wochen dort. Also ich habe ja gestaunt. Die stehen vor dem wichtigsten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte in Gladbach. Wo ein Wegweiser steht für den Rest der Saison. Mhm. Und in dieser Woche gibt es Diskussionen darüber, dass eine Reportage oder eine Dokumentation, die gedreht wurde, die eine Mille gekostet hat, dass die nicht zur Aufführung kommt, weil sie geschäftsschädigend oder vereinsschädigende Elemente
Investoren schädigen, könnte man auch
Investoren sagen. Investoren schädigen, wie auch immer. Das ist das, worum es geht. Vor dem Spiel der Wahrheit. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Also das hat mich sehr gewundert.
Ist bitter halt für einen Trainer und für
die Mannschaft. Und da sage ich dir, das wird es unter Magath nicht geben. Unter Magath wird ein Doku-Thema einmal quer durch den Raum schießen. Ja, 100%. Indem er sagt, was? Voll Dokumentation? Weiß ich nicht. Das ist nicht mein Thema.
Genau.
Ja, aber der bügelt es halt weg.
Genau.
Und dann ist das Thema erledigt.
Ja, es ist sehr, sehr spannend. Also ich finde, wir könnten jetzt wahrscheinlich eine ganze Folge füllen. Ich weiß nicht, wie viele Anekdoten du von Magath auf Lager hast. Also ich hätte einen ganzen Beutel voll.
Ich habe eine. Es ist meine Lieblingsanekdote zu Magath und die geht auch relativ schnell, weil sie sich immer wieder wiederholt hat. Ich habe häufig vor Bundesligaspielen oder auch vor Champions-League-Spielen mit dem Kaffee getrunken. Das war dann 6-7 Stunden vor dem Spiel.
Ich kretsch rein. Und er hat wahrscheinlich Tee getrunken, oder? Er hat diesen
Beutel. Ja, ich habe Kaffee getrunken, er hat Tee getrunken und es gab meistens Apfelkuchen, weil er sehr gerne Apfelkuchen gegessen hat. Ich übrigens auch. Und er hat mich also mitgenommen in seine Überlegungen, was der Gegner kann, was er nicht kann, wo er gut ist, wo er nicht gut ist. Es war wahnsinnig inspirierend, sich mit ihm über den internationalen oder auch den nationalen Fußball zu unterhalten. Er hat nicht so gerne über seine eigenen Vereine geredet. Und ich fragte dann, Herr Magath, können Sie schon was zur Aufstellung sagen? Nee. Ja, aber wie spielen Sie denn? Ungefähr, geben Sie mir mal einen Anhaltspunkt. Ah ja, wie immer.
Wie immer.
Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber kann ich davon ausgehen, dass hier Innenverteidiger XY spielt? Wie immer. Ich sag's Ihnen, Herr Fuß, wie immer. Ich sag heute Abend, wenn die Aufstellung raus ist, komme ich raus, sag's Ihnen. Dann bin ich abends im Stadion, dann zu ihm hin. Und dann sage ich, aber Magath, Sie haben ja 6-mal getauscht im Vergleich zum Wochenende, im Vergleich zur letzten Woche. Er sagt, ah ja, ich hab's Ihnen ja gesagt, wie immer.
Das hat mich verschluckt.
Ja.
Ja, das ist Felix Magath. Er macht sich auch einen Spaß daraus, das vielleicht zu meiner Anekdote, die sich ebenso, wie du es sagtest, wiederholt hat bei diversen Vereinen. Er hat ja auch immer sich einen Spaß draus gemacht mit den Journalisten. Damals konnte man auch problemlos noch den Trainer anrufen, wenn man irgendein Gerücht gehört hatte. Und du brauchtest ja auch nicht den Sportdirektor oder wen auch immer anrufen, weil Magath war im Zweifel derjenige, der es entschieden hat. Also er hat ja nicht zugelassen, dass jemand anders über die Transfers oder so entscheidet. Das heißt, Gerücht XY, Anruf an Magath, Herr Ostendorf, was gibt's? Ja, wir haben gehört, so und so, und ist da Stürmer im Gespräch aus Italien und keine Ahnung. Herr Ostendorf. Überlegen Sie doch mal. Und dann hat das Gespräch ungefähr zwischen 20 und 30 Minuten gedauert und es war im Prinzip, war es eine Raterunde, weil er hat dann immer Fragen gestellt. Glauben Sie, dass wir unbedingt einen Stürmer brauchen? Naja, nee, eigentlich eher einen Verteidiger. Also sehen Sie, vielleicht holen wir gar keinen Stürmer, vielleicht sind Ihre Informationen so. Und dann hat man sich dem Ganzen angenähert und es war einfach wirklich eine große Freude, mal mit Felix Magath zusammenzuarbeiten, weil er auch genau weiß, wie das Geschäft funktioniert. Und ich fand, man hat sich oft mit ihm in die Wolle gekriegt, mit Sicherheit, aber er war nie nachtragend und hat auch, wie soll ich sagen, er hat einem immer den Respekt spüren lassen. So, es war nie von oben herab. So.
Ja.
Und das, muss ich sagen, fand ich immer extrem, extrem gut. Und er hat auch, ja, er hat auch dann mal geholfen, wenn es sein musste. Und umgekehrt dann aber vielleicht auch verlangt, dass man ihm mal hilft in gewissen Situationen. Also ich habe ja die Zusammenarbeit immer sehr, sehr geschätzt.
Ich auch. Ich hatte, also da gibt es nichts. Insofern, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt einfach laut aufschreien und sagen, um Himmels Willen, da kommt jetzt so ein Vorgestriger oder so. Ganz im Gegenteil. Ich habe ihn auch immer zwischendurch immer wieder getroffen. Wir waren jetzt nicht im regelmäßigen Austausch, aber ich habe ihn halt so, dann hast du mal, und dann war ich schon überrascht, wie gut er noch im Thema ist. Es hat mich trotzdem, ich wäre nicht darauf gekommen, dass er nochmal Bock hätte, einen Club zu führen. Und trotzdem hast du gesehen, letztes Jahr, es gab ja auch gewisse Vorbehalte gegenüber Friedhelm Funkel beim 1. FC Köln.
Ja, gutes Beispiel.
Ja, also es ist, der Hertha ist in einer Situation, wo was Bahnbrechendes passieren muss. So, das hat Bobic erkannt, das hat entsprechend hat Bobic gehandelt. So, was es macht, wird man sehen. Vielleicht sitzen wir in 8 Wochen da und sagen, also es war ja klar, wie konnte er denn auf den kommen? Das würde ich das nicht machen. So war ich hier sitze, also da kannst du mich auch drauf festnageln. Ich glaube, dass es ein guter Zug ist. So.
Es gibt ja immer Beispiele, du hast jetzt Funkel
mit
genannt.
Mit den Einschränkungen, die ich vorhin genannt
ja,
habe.
Ja, Funkel ist mit Sicherheit ein Paradebeispiel dafür, wie es gut gegangen ist. Christian Groß ist eher ein Beispiel, wo es nicht so gut gegangen ist, mit einer auch vergleichbaren Vita, finde ich.
Aber Christian Groß habe ich von vornherein, den habe ich von vornherein nicht verstanden.
Ich weiß
also, dieser Vergleich hinkt brutal.
Nee, finde ich überhaupt nicht. Warum hinkt der? Weil das Prinzip, das Profil des Trainers war bei Christian Groß schon sehr, sehr ähnlich zu Felix Magath. Weit gereist, viel gesehen, auch eher, ich sag mal, alte Schule, Disziplin.
Ja, aber der hatte einen Bundesliga-Club.
Disziplin.
Der hatte einmal den VfB und das war 30 Jahre her und dann hat er davor, in Ägypten war der.
Ja gut, da war Magath.
Das Einzige, was die zwei gemein haben, ist, dass sie beide Trainer, Fußballtrainer sind. vom Beruf.
Nein, das stimmt nicht. Da wehre ich mich gegen.
Ja, wehr du dich dagegen. Du fandst ja super, war ja ein toller.
Überhaupt nicht. Ich habe das genau.
Du
verdrehst wieder. Genau. Du verdrehst den Tag. Auch ich habe vom ersten Tag an gesagt, dass das keine gute Entscheidung ist, Christian Groß.
Der Erdogan und der Schipp. Oh
Gott. Genau, Schippi. Der Schippi. Ja. Aber.
Der Massimo Schipp. Ich meine, es war super, es war sehr unterhaltsam, aber es war natürlich Wahnsinn.
Das wird es bei Felix Magath definitiv auch werden. Also ich habe nur eine Anekdote, die nicht aus meinem Fundus stammt und auch nicht aus deinem, aber sie ist einfach zu gut, um sie nicht zu erzählen, ist die Quark-Mythos-Geschichte beim FC Fulham. Das war ja seine erste Auslandsstation 2014 und der Kapitän Hangeland hat sich einen Pferdekuss zugezogen, über starke Schmerzen geklagt. Und Magath hat ihm gesagt, ich hab mir extra den Podcast noch angehört, weil ich nicht glauben konnte, dass es tatsächlich so war. Es gibt ja gerade in England immer so viele Gerüchte und Scheißhausparolen, wo es dann auch nie so war. Aber der Spieler hat es wirklich Stein auf Bein auch geschworen. Er hat ihm gesagt, er soll sich nicht vom Physiotherapeuten behandeln lassen, sondern eine alkoholhaltige Käsetorte essen. Und abends seine Mutter anrufen. Und dann hat er gesagt, okay, der versteht irgendwie den Zusammenhang nicht. Und dann hat er irgendwie ein paar Scheiben Käse auf die betroffene Stelle gelegt und hat seine Mutter angerufen. Und er hat aber dann bei Magath nochmal nachgefragt, warum er denn dabei seine Mutter anrufen soll. Magath hat ihm gesagt, ja, diese Verbindung aus einem schönen Gefühl, einem familiären, ne, emotionalen Verbindung und diesem Käse auf der Stelle, das wäre die beste Methode, um eine Verletzung bzw. einen Pferdekuss zu bekämpfen. Ja. Da kann man jetzt auch wieder darüber streiten, ob das jetzt medizinisch ausgewogen ist oder nicht, aber
das ist halt seine Erfahrung.
Es ist halt Felix Magath, genau. Es hat ihm wahrscheinlich vor 48 Jahren hat das irgendwo mal geholfen und Wolf, lass uns hinter Magath noch einen Haken machen und lass uns noch ein bisschen über, wir sind schon wieder sehr weit, aber es gab in dieser Woche auch noch eine eine sehr, sehr schlimme Verletzung, über die wir reden sollten, weil sie Konsequenzen hat für nicht nur für den Verein, sondern auch für die Nationalmannschaft. Florian Wirtz hat sich das Kreuzband gerissen.
Ja.
Harter Schlag, würde ich sagen. Ne? Also für den Jungen natürlich in erster Linie, für Leverkusen ändert das vieles. Ich habe da in den letzten Tagen auch viel mit Leuten drüber gesprochen, die sagen, ja, aber es kann ja nicht sein, dass so eine Mannschaft von einem 18-Jährigen abhängig ist. Es hat ja nichts damit zu tun, dass man damit davon abhängig ist, aber es ändert im Spiel einfach enorm viel.
Sie hat halt von der Genialität eines 18-Jährigen profitiert. Ne?
Ja,
also der ist massiv. Der hat eine super Saison gespielt und jeder weiß, was so ein Kreuzbandriss macht. Das wird nicht ganz einfach. Für den Kopf vor allen Dingen. Weil jetzt ist das erste Rennen, was er jetzt fährt, ist natürlich erste schwere Verletzung in seiner Karriere. Da rattert sowieso. Dann WM-Jahr.
Genau.
Schafft das. Hansi Flick hat ja sofort angerufen. Also die sind sich alle der Tragweite der Verletzung bewusst. Es geht Beispiel Khedira. Guck mal, der ist ja 2014 auch Weltmeister geworden. Auch knapp vorher.
Jo.
Schwer verletzt gewesen. So, also mit positiven Beispielen und trotzdem ist ja klar, also das arbeitet. Und das muss erst, der Kopf muss das erstmal mitnehmen. Und dann, du weißt ja, also 6 Monate, dann sind es 8 Monate, vielleicht schafft das zur WM, vielleicht schafft das nicht zur WM. Dann beginnt die Rückrunde nächstes Jahr, beginnt im Februar. Das heißt, oder Ende Januar, das heißt, der im Grunde, wenn es die WM nicht wird, ne, spielt er ein Jahr kein Fußball.
No.
Und all das sind ja Punkte, ja, die triggern.
Ja. In einer Phase, wo er wirklich.
In der Phase, wo er in einer überragenden Form war und du dich eigentlich gefragt hast, also jetzt 150, 200 Millionen, ja. 180 Millionen, wird es Manchester City, wird es Real Madrid, wird es Barcelona, vielleicht doch noch ein Jahr Leverkusen. Gott sei Dank ist die WM im Winter, weißt du so, also
ja.
So solche Sachen. Ja.
Also ich sag mal, wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen will, dann sicherlich, dass, also aus Leverkusener Sicht, dass ein Transfer im Sommer nun relativ unwahrscheinlich erscheint. Ne?
Also ja, ich drücke, darum geht es jetzt erstmal gar nicht. Es geht jetzt, glaube ich, in allererster Linie geht es mal darum, dass ich ihm persönlich alle Daumen drücke, dass er es für sich klar bekommt. Und das ist das Allerwichtigste.
Von der Rübe, meinst du?
Also der ist 18, der hat 15 Jahre Karriere noch vor sich auf allerhöchstem Niveau. Wenn es 6 Monate dauert, dauert es 6 Monate, wenn 8, dauert es 8. Natürlich tust du alles dafür oder wird er alles dafür tun, um die WM spielen zu können, um da noch ein paar Kilometer zu bekommen in den Wochen vorher, dass Hansi Flick ihn mitnimmt. Wenn es nicht klappt, hat er noch ganz viele große Turniere zu spielen mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten. Also das ist, das hat mir leid getan, das muss ich dir ehrlich sagen.
Ja.
Das hat mir wirklich leid getan.
Ging mir genauso. Ja. Weil ich ihn auch tatsächlich trotz aller hochrangigen Konkurrenz in der Nationalmannschaft auch für die WM, wenn er so weitergemacht hätte, tatsächlich schon durchaus.
In der tragenden Rolle, ja.
Hätte ich ihn sehen können. Also, wenn du die Entwicklung auch von Havertz anguckst, der mittlerweile, finde ich, fast zu einem der Besten auf der Welt zählt, auf seiner Position schon, in seinen jungen Jahren.
Wobei du noch gar nicht genau weißt, was ist eigentlich seine Position. Ne? Mittlerweile ist er ja so eine zweite Spitze, dann ist er mal links außen, mal rechts außen, mal 10, mal offensive 8. Also der kann ja wirklich 3, 4 Positionen spielen und sogar gleichzeitig. Also und schießt noch das wichtigste Tor in der 100 so vielen Minute.
Ja, immer wieder, ne? Ja. Wir können den Podcast nicht abschließen, Wolf, auch wenn wir schon in der Nachspielzeit sind.
Ohne Borussia Dortmund.
Ohne Borussia Dortmund.
Also Borussia Dortmund hat ja gewonnen. In Mainz. Und dafür, dass alle auf diese Saison einprügeln, ist es eine ganz gute, ne?
Ja, das sehe ich nach wie vor anders. Aber sie sind auf 4 Punkte dran. Das ist richtig. Ja.
Wenn du alle Wettbewerbe isoliert voneinander nimmst, spielen die eine gute Bundesliga-Saison.
Ja.
keine gute Champions-League-Saison, keine gute Euro-League-Saison, keine gute DFB-Pokalsaison, aber eine gute Bundesliga-Saison.
Absolut. Werden am Ende Zweiter und
mit allen Widrigkeiten. Und das ist es kitzelt noch mal ein bisschen, es kitzelt zumindest noch mal ein bisschen im Titelrennen. Und das freut mich als neutralen Beobachter der Fußball-Bundesliga sehr.
Wieder mal scheint das Orakel Wolf Huss auch zugeschlagen zu haben, ohne dass es jetzt schon schwarz auf weiß irgendwo stünde. Aber wer Matthias Sammer als Experte bei der Champions League gehört hat, der konnte schon auf die Idee kommen, dass man bei Borussia Dortmund davon ausgeht, dass Erling Haaland nicht nur den Club verlässt, sondern möglicherweise es ihn zu Pep Guardiola zieht. Wie Wolf das Orakel Fuß schon vor einigen Monaten. Ja. War das dein Tipp? Also deutet alles darauf hin, aber es gibt auch offenbar noch die Option FC Bayern München, weil so gehen Experten, namentlich in dem Fall Jan-Arge Fjørtoft, der dem Haaland-Lager sehr nahe steht, wie wir alle wissen, davon ausgeht, dass Robert Lewandowski den Club verlässt. Also das Personalkarussell im Top-Stürmersegment scheint sich da auch nochmal kräftig zu drehen.
Das haben wir doch schon. Wie lange machen wir dann schon das Lewandowski-Spiel? Machen wir, glaube ich, seit 10 Jahren. Er wechselt nicht. Also es wäre jetzt eigentlich schade, wenn es diese Gerüchte nicht geben würde, wo schon dankenswerterweise der Vertrag 2023 ausläuft. Also so. Ich habe vergangenen Montag Crystal Palace gegen Manchester City kommentiert. City hat eine gute Leistung abgeliefert, aber ist ohne Mittelstürmer angetreten. Weil sie haben keinen Mittelstürmer. Also das ist halt einfach, da ist der größte Bedarf.
Aber will er einen, Wolf?
Das Paket,
will er bitte? Einen? Will er einen? Erinnern wir uns an die Champions League, wo er dann durchaus, als Aguero noch da war, Mittelstürmer und hat dann in entscheidenden Spielen plötzlich auf ihn verzichtet.
Ja, klar. Also das ist natürlich so. Also Haaland wird sich damit auseinandersetzen müssen. Also er hatte ja am Montag hat er auch noch Gabriel Jesus draußen sitzen beispielsweise oder Raheem Sterling. Das sind jetzt keine klassischen Mittelstürmer, aber es sind zumindest mal Stürmer. Ja. Und er hat sie einfach nicht eingewechselt. Genau. Ja, also auch Ilkay Gündoğan hat er einfach nicht eingewechselt. Das war schon bemerkenswert. Ne? Fand ich schon. Da denkst du dir, du guckst den an, der sitzt da völlig regungslos und sagst, jetzt wechselt er gleich, er wechselt nach wie vor nicht, jetzt kommt Bewegung auf die Bank, er wechselt nicht. Nein, er wechselt nicht. Sie ziehen sich alle wieder an, er wird nicht wechseln. Jetzt ist die 94. Minute, 5 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, jetzt macht es keinen Sinn mehr zu wechseln, 0-0 geht's aus. Liverpool gewinnt das Nachholspiel bei Arsenal, ist jetzt bis auf einen Punkt dran. Das ist ein Meisterrennen.
Von 11 auf 1, in kürzester Zeit.
14,
ja. Oder 14 waren es zwischenzeitlich sogar, ja.
14 auf 1.
Aber lange Rede, kurzer Sinn.
Sinn, das scheint mir nach wie vor die wahrscheinlichste Variante zu sein. Mit der Einschränkung, dass er dann bei City auch mal draußen sitzt.
Dass er bei City nur auf der Bank sitzt.
Ja, das auch beim Stande von 0-0 an einem verregneten Abend in Südlondon bei Crystal Palace in Selhurst Park, dass er dann einfach nur friert und nachher vielleicht sauer ist und sagt zu seinem Vater oder Alfie, Alf Inge.
Alf.
Was? Und Mino, ihr zwei Arschlöcher, was habt ihr da, in welchem Club habt ihr mich hier verschifft? Ich möchte nichts mehr mit euch zu tun haben.
Genau.
Lassen ich suche mir einen anderen Berater und auch einen anderen Vater, der es besser kann.
Lassen Sie mich und meine Familie in Ruhe.
Ja, genau.
Genau. Ja, also
ich rufe euch an. Ja, ich rufe euch an.
Letzte Frage.
Bitte.
Glaubst du ernsthaft, Bayern hätte eine realistische Chance?
Sie hätten eine realistische Chance, wenn sie alles tun dafür. Das bezweifle ich. Sie hätten eine realistische Chance, natürlich. Natürlich. Aber die Frage ist, haben Sie für das Paket Haaland zwischen 350 und 400 Millionen übrig? So. Oder sind Sie nicht besser beraten, Lewandowski für 2 Jahre zu verlängern und dann zu sagen, komm, das Paket kostet uns die nächsten 2 Jahre, nur um mal eine Zahl zu nennen, 25 Gehalt im Jahr, also 50. Und da wissen wir, was wir haben.
Spaß halt 350.
Spaß halt einfach 300 Millionen. Sparst du und hast halt einen Spieler, von dem du weißt, der ist auch in dem Alter noch für 40 plus im Jahr gut.
Den anderen kannst du halt möglicherweise nochmal weiterverkaufen, ne? Also die
Genau.
Die Rechnung muss man schon aufmachen, aber.
Die Rechnung muss man aufmachen, aber gibt es dann auch nochmal wieder einen, der dir dann.
Absolut.
Von den 350, der dann sagt, okay, das nächste Paket ist ein 500-Millionen-Paket, da wird schon einer zugreifen.
Aber ich sag mal, wo wir uns einig sind, ist, dass die 75 Millionen für Haaland, natürlich hast du die 280 Millionen Nebengeräusche, ja. Aber ich sag mal, die reine Ablöse ist jetzt eher ein Schnapper, oder?
Ja, also das ist gut. Die reine Ablöse ist wirklich ein Schnapper. Aber wer da alles noch die Hand aufhält, ist es dann kein Schnapper mehr. Aber er ist ja auch einfach ein herausragender, er ist ja ein Weltklasse-Stürmer.
Absolut.
Ja, wenn er seine Muskelverletzungen irgendwie in den Griff bekommt, das ist ein Punkt.
Ja, ist ein Thema.
Das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt. Dann, ja.
Vielleicht wäre er dann einer.
Aber dann sagt ihm der Pep, sagt ihm, pass auf, leg mal eine Scheibe leer da mal drauf und ruf deinen Vater an, dann wird alles gut.
Ein wunderbares Schlusswort, Wolf. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder am Start, logischerweise. Ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf. Eine friedliche Woche.
Sportlich bleiben bis nächste Woche. Ciao, ciao. Don't stop.